Herzlich willkommen und guten Tag. Mein Name ist Ogin Bajic aus der kroatischen Firma Ecobit und hier ist auch Marc Müller aus Fintecture. Das Thema des Vortrags sind die ausgesuchten Best Practices und Erweiterungen für die Foundation Server und Visual Studio Online. Hier ist unsere Agenda. Wir werden am Anfang Integration zwischen Word und Outlook mit TFS untersuchen. Danach werden wir uns Versionsverwaltung-Werkzeugen widmen. Sie werden sehen, wie Gitflow funktionieren. Sie werden, was Branching Guidance empfiehlt. Und am Ende werden wir über die Möglichkeiten für die Versionierung der Datenbankobjekte für Oracle-Datenbanken reden. Und am Ende haben wir als Themen Community Build Extensions und die Tools für die Zeiterfassung. Ganz unterschiedliche Themen, aber viele Lösungen für wichtige Probleme. Also so viel für diese kurze Einführung. Jetzt folgt Marc und die Geschichte über Word-Integration.
Okay, vielen Dank. Ja, unser erstes Thema sind alternative Client für Work-Items. Erstaunlicherweise bietet Microsoft ja nicht out of the box eine Word-Integration. Excel und Project sind hier. Entsprechend möchte ich ein Produkt vorstellen, eine kurze Demo dazu machen, da die Word-Integration sehr, sehr sinnvoll ist, je nach Prozess, wie ich arbeite, einen dokumentbasierten Workflow zu haben. Heißt also folgendes, wenn ich rund um Requirements Engineering, Test Specification, Test Reporting etwas machen möchte, liegt Word nahe, weil meistens habe ich in diesen Bereichen einen Fließtext, ein Dokument, eventuell muss ich es digital signieren, ablegen als PDF oder ich will es wirklich ausdrucken und ja, immer wenn wir Fließtext verarbeiten möchten, dann nehmen wir Word. Das Schöne an dem, dass ich eigentlich einen Synchronisationsmechanismus mit Word habe, ist auch der, dass ich eigentlich das Ganze offline nehmen kann, weil das Word-File an und für sich ist Text und das Add-on synchronisiert eigentlich lediglich Text zu TFS und TFS in den Text. Das heißt, dieses Word-File kann ich versenden, einen Review-Prozess drüber laufen lassen, kommentieren und dann final wieder zurück in TFS laden. Wie funktioniert das Ganze? Wir werden Word-TFS als Beispiel anschauen. Schlussendlich habe ich ein Word-File, das besteht aus mehreren Tabellen. Jeweils ist ein Work-Item mit einer Tabelle referenziert oder assoziiert und die einzelnen Felder vom Work-Item werden über die Tabellenfelder synchronisiert und das Ganze bidirektional. Ja, ich werde da gleich mal in eine kurze Demo starten, weil viel Theorie gibt es eigentlich nicht. Ich starte Word und ich habe die Extension selbstverständlich bereits installiert, ist eine Gratis-Extension, ist auch ein Grund, warum ich dieses Tool gerne empfehle. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten, wenn ich das Tool brauche. Ich kann also relativ einfach und schnell meinen Prozess erweitern. Ich habe einen Ribbon in Word und ich werde mich jetzt da mal auf eine Demo-Solution connecten. Und wir werden jetzt ein einfaches Requirement miteinander erstellen. Wirklich schön an dieser Variante ist, es ist komplett templatisierbar. Das heißt, wenn ich andere Farben habe, anderes Layout, schlussendlich alles, was ich mit einer Tabelle anstellen kann, kann ich schlussendlich als Layout-Basis verwenden und ich werde jetzt da mal entsprechend ein neues Product Backlog Item anfügen. Das hier ist jetzt unser eigenes Firmentemplate, ein wenig anders als der Standard, ein wenig andere Farben. Wir haben zusätzlich hier noch die Akzeptanzkriterien gemappt, um einfach so unser Standard Specification Dokument zu erstellen. Ich mache da mal kurz einen Titel, Hello World, das wird uns heute sehr wahrscheinlich noch ein paar Mal begleiten. Als User möchte ich Hello World sehen. Gut, und wenn ich jetzt fertig bin, werde ich das Ganze publishen. Das heißt, jetzt wird das Work-Item TFS-seitig erstellt. Ich hoffe, es funktioniert. Ich bin auf Visual Studio Online. Das Netz hält. Die Daten werden jetzt eingelesen, das Work-Item wird erstellt und wir sehen schon, jetzt wurden da so Hyperlinks eingefügt. Ich sehe also hier, jetzt wurde diese Tabelle mit dem Work-Item verknüpft. Ich kann jetzt auch direkt aus Word auf dieses Work-Item springen. Der Workflow ist bidirektional, das heißt, ich kann in beide Richtungen synchronisieren. Natürlich muss ich immer beachten, wenn ich das Word-File lange offline hatte, nicht, dass ich da plötzlich nicht mehr den aktuellen Stand habe. Ich mache da mal kurz eine Korrektur rein, speichere das Ganze und werde jetzt hier einen Refresh durchführen. Da fragt mich noch, willst du wirklich überschreiben? Ich bin mir sicher. So, jetzt habe ich da mal meine Korrektur drin, aber das ist noch lange nicht alles. Jetzt wollen wir das Ganze ein wenig ausschmücken. Ich gebe mal ein gutes Beispiel, wie das etwa aussehen sollte. Mache da ein Printscreen davon. Da kann ich auch noch andere Sachen machen, wie zum Beispiel, ich kann mit Aufzählungszeichen arbeiten. Hello World steht da in der Kommandozeile. Und jetzt werde ich das Ganze wieder entsprechend hochpushen. Und auch hier mit Bildintegration, mit Aufzählungszeichen, schlussendlich das Work-Item, das Description-Feld ist HTML in TFS. Word kann auch HTML, also alles, was wir so darstellen können im Rich-Text-Bereich mit Inline-Bildern, kann synchronisiert werden, bidirektional synchronisiert werden. Und ich habe da ein relativ einfaches Requirements-Tooling, für wirklich so ein Lightweight-Requirements oder wirklich um Dokumente zu erstellen. Das heißt, es funktioniert auch andersherum. Ich kann natürlich einfach ein Reporting damit generieren, basierend auf einem Work-Item-Query, dass ich einfach alle Elemente in TFS manage und dann schlussendlich einen Report mit Word generiere. Zu guter Letzt, ohne groß außer Zeit zu laufen, ich möchte es einfach noch kurz ansprechen. Und zwar habe ich auch die Möglichkeit, nebst dem klassischen Work-Item-Tracking das Ganze noch zu erweitern aufs Testing. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, ich mache da einen kurzen, kleine Demo. Und zwar kann ich jetzt auch für Test Specification und Test Reporting, das heißt, ich möchte dokumentieren, wie mein Test Case aussieht, respektive wie meine Resultate für diesen Test Case ausgesehen haben. Da gibt es auch zwei, drei Anbieter. Hier liegt auf der Hand, wir haben wieder Word, templatisierbar. Ich kann also relativ einfach einen Test Specification Report laufen lassen. Ist jetzt ein ganz einfacher Demo-Test-Case, wo wir jetzt sehen, es sind zwei Test-Cases, die aus TFS gelesen werden, mit all den Actions, also den Anweisungen für den Tester. Wenn ich das eben zusätzlich rapportieren muss, zusätzlich archivieren muss, dann ist das eine ganz nette Extension für TFS. Ja, Ogi, jetzt haben wir noch einen zweiten Client von deiner Seite. Ich switch da mal kurz rüber.
So. Alles klar. Marc, vielen Dank. Warum überhaupt reden wir von alternativen Clients für TFS und Visual Studio Online? Lediglich, was es den Clients anbetrifft von Microsoft, bekommen, haben wir zwei Möglichkeiten. Visual Studio bzw. Team Explorer oder Web Access. Und für die Entwickler ist diese Auswahl ganz in Ordnung. Für die Nicht-Entwickler, die normalerweise nicht unbedingt Visual Studio auswählen würden, bleibt nur noch Web Access. Viele sind damit zufrieden, viele aber nicht. Und es stellt sich die Frage, warum nicht dann eine Anwendung erweitern, die wir schon haben und die schon für die Kommunikation und Kollaboration dient. So kommen wir zur Outlook TFS-Integration. Diese Integration bringt viele Vorteile und ich werde genauer zwei davon erklären. Also der wichtigste Vorteil ist die erhöhte Effizienz, die sich aus der Integration zwischen Outlook-Objekten, E-Mails, und TFS-Objekten, Work-Items, ergibt. Diese Integration verbindet zwei Welten. Die Welt der Stakeholder-Kommunikation zwischen Stakeholdern und die Welt der teaminterner Kollaboration. Immer wenn eine E-Mail ankommt von einem Kunden mit einer neuen Kundenanforderung oder mit einem Bugbericht, wollen wir diese Information aus dieser E-Mail schnellstmöglich in ein Work-Item umwandeln. Und wenn Sie eine Integration zwischen Outlook und TFS haben, ist das eine Kleinigkeit. Das kann man ganz schnell erledigen. Und so eine Integration kann dann weitere Outlook-Objekte mit TFS-Objekten verbinden. Und insofern bekommen wir die Möglichkeit, zum Beispiel einen Termin für ein Work-Item anzulegen oder eine Erinnerung für ein Work-Item. Wenn so ein Add-in über ausreichend viel zusätzlichen TFS-bezogenen Funktionalitäten verfügt, ergibt sich der zweite Vorteil. Und zwar, wir brauchen keinen weiteren Client für TFS. Wir können alles erledigen aus Outlook, was wir mit TFS machen wollen. Natürlich nicht entwickeln, aber der Rest kann aus Outlook gemacht werden. Solange wir aus Outlook auf eine effiziente und komfortable Art und Weise Work-Items anlegen und bearbeiten können, Work-Item-Abfragen genauso bearbeiten können und vielleicht weitere häufig verwendete Funktionalitäten zur Verfügung haben, zum Beispiel Volltextsuche oder Gruppierung. Und zusätzlich werden Sie wahrscheinlich weitere Funktionalitäten haben, wie Zugriff zu den Berichten oder Möglichkeit, Feedback-Workflow zu starten. Es gibt insgesamt drei nennenswerte Produkte dieser Art auf dem Markt und davon bietet Team Companion die tiefste Integration und somit die höchste Effizienz wird damit ermöglicht. Deswegen werden wir jetzt in einer kurzen Demo zeigen, wie man mit Team Companion und Outlook TFS zugreifen kann und mit Work-Items arbeiten kann. Dankeschön. Okay, hier sind wir im Outlook und Team Companion ist installiert und deswegen habe ich hier diesen Menüpunkt und es ergeben sich dann viele Möglichkeiten. Und wie Sie hier sehen können, wir können uns nicht nur mit Visual Studio Online verbinden, sondern auch mit den lokalen Servern. Und das haben wir auch sogar hier gemacht. Auf der linken Seite in diesem Baum sehen Sie, wie wir mit einem Visual Studio Online Projekt verbunden sind und mit einem lokalen Projekt. In dem lokalen Projekt können wir Dokumente aus SharePoint, Berichte und Work-Items zugreifen. Also nochmals, hier haben wir eine E-Mail bekommen mit einer Kundenanforderung und wir wollen aus dieser E-Mail ein Work-Item machen. Eigentlich können wir zwei unterschiedliche Sachen machen. Aufgrund der E-Mail ein Work-Item anlegen oder die E-Mail als Anlage einem bestehenden Work-Item zuordnen. In diesem Fall werden wir ein neues Work-Item anlegen, ein Klick. Hier können wir verschiedene Auswahlmöglichkeiten treffen, lediglich Teamprojekt auswählen, Work-Item-Typ auswählen oder verschiedene Optionen für die Verknüpfungen zwischen verschiedenen Feldern in Outlook, in E-Mail und Work-Item. Aber es gibt vernünftige Auswahl-Einstellungen für alle diese. Insofern, zweiter Klick. Und wir haben ein Work-Item mit allen Feldern ausgefüllt. Also alle Informationen aus der E-Mail sind übernommen worden. Und wir haben die E-Mail in der Anlage auch. Wir können das Work-Item jetzt weiter verarbeiten, eine Schätzung vergeben, eine Aussage zur Business Value speichern. Das ist jetzt ein Work-Item mit dem ID 248 schließen. Und hier auf der linken Seite, Sie können erkennen, dass wir sämtliche Work-Item-Abfragen haben. Und in dem Produkt-Backlog steht unser gerade angelegtes Work-Item. Eigentlich habe ich sowohl Produkt-Backlog als auch Sprint-Backlog nach oben hier unter Favoriten gestellt. Einfach so kann ich sie immer schnell auf eine einfache Weise zugreifen. Also Produkt-Backlog ist ein Beispiel von einer flachen Abfrage. Man kann hier auch mit hierarchischen Abfragen arbeiten. Man kann auf eine gemütliche Art und Weise gruppieren. Zwar ähnlich wie man das beliebig woanders in Outlook machen könnte. Also so wie man es in Outlook erwarten würde. Und man kann schließen die Knoten und sie irgendwie so öffnen. Und daraus ergeben sich interessante Statistiken. Oder wir können Reset View machen und einfach die Ansicht in ihrer ursprünglichen Form bekommen. Wir haben die Volltextsuche und wie Sie unten sehen können, es wird nicht nur in den Feldern des Work-Items gesucht, sondern in dem textuellen Format von allen möglichen Eigenschaften des Work-Items, sogar in den Namen der Anlagen oder in Kommentaren, wo auch immer es interessant sein kann. Und wir können auch auf eine komfortable Art und Weise hin und her zwischen zwei Ansichten für dieses Work-Item wechseln. Lediglich jede von Ansichten eignet sich für gewisse Tätigkeiten. Hier können wir das Work-Item leichter bearbeiten und hier können wir einfach Suchtreffer leichter erkennen. Okay. Und ich werde kurz noch eine Erinnerung für ein Work-Item hinterlegen. Und jetzt werden wir es fälschen und machen so, dass die Erinnerung mehr oder weniger sofort erscheint. Okay, ist erschienen worden. Und das ist ganz normaler Dialog, Outlook-Dialog mit den Erinnerungen. Und aus dem Dialog haben wir mit Doppelklick Work-Item bekommen. Das ist ein Beispiel, wo Outlook TFS-Objekte, Work-Items, als erstklassige Outlook-Objekte behandelt. Okay, auf der Ebene von Work-Items gibt es viele Möglichkeiten, genauso auf der Ebene der Abfragen, aber für viel mehr haben wir nicht mehr Zeit, insofern gehen wir weiter.
Gehen wir weiter Richtung Entwicklung. Wenn ich den richtigen Button drücke, dann klappt es auch. Ja, jetzt sind wir im Entwicklungsbereich. Von meiner Seite her möchte ich gerne die Branching Guidance ans Herz legen, so das Leitmotto, your branch distance from main is equal to your level of insanity. Also es bedarf ein Konzept, es bedarf ein gutes Konzept oder andersherum, das Branching ist eigentlich nie das Problem, aber das Merchen, das kann ziemlich schwierig werden. Mal kurze Frage, wer hat alles ein super Branching-Konzept bereits im Einsatz in der Source-Code-Verwaltung? Das sieht sehr gut aus, habe ich nichts mehr zu tun. Also, für die anderen, kleine Intro, ich werde dann mal kurz auf Git drüber wechseln und da eine ganz, ganz neue Extension vorstellen, die 2 oder 3 Wochen verfügbar ist. Also, alle die sich mit Branching beschäftigen möchten, da gibt es von den Visual Studio ALM Rangern ein Projekt, das nennt sich die Branching Guidance. Und es besteht eigentlich aus 3 Teilen, einer allgemeinen Guidance, was ist Branching, wie sollte ich mein Branching-Konzept wählen, was sind die Vor- und Nachteile von jedem der einzelnen Konzept. Dann hat es einen Teil zur Team Foundation Version Control und zusätzlich auch noch NuGet Dependency Management. Free of charge, auf Coplex gehostet, ich kann entsprechend die PDFs runterziehen, die Beispiele runterziehen und ist wirklich eine gute Ausgangslage, um einfach mal sich einzulesen und auch die Beispiele zu sehen, wie so etwas aussehen könnte oder was die Vorteile von der gewählten Strategie sind. Ganz, ganz kurz zusammengefasst, das Wichtigste beim Branching-Konzept ist, dass wir irgendwo eine stabile Basis haben. Im Team Foundation Version Control ist das normalerweise der Main Branch und dass wir eine Isolierung oder eine Trennung haben zwischen dem, wo wir entwickeln und das, was wir released haben. Weil Entwicklungsstand und Release-Stand, die können deutlich auseinanderliegen. Und es kann ja mal vorkommen, ich habe es noch nie miterlebt, dass die Software einen Fehler hat und entsprechend gefixt werden muss. Und das ist ja dann auf dem Code vom Kunden respektive das, was beim Kunden vor Ort läuft. Das heißt, egal wie wir es drehen und wenden, schlussendlich, wenn wir mit einem einzigen Branch arbeiten, haben wir schnell ein Problem. Das sieht folgendermaßen aus, dass wenn wir ausgeliefert haben, den Release durchgeführt haben, entwickelt unser Team weiter. Die sitzen ja nicht rum, die machen die neuen Feature. Jetzt hat der Kunde ein Problem festgestellt und wir müssen einen Bugfix liefern. Falls ich jetzt nicht eine Trennung von Release und Development habe, habe ich das große Problem, ja, wo mache ich diesen Fix? Ich habe ja schon die neuen Feature drin und die soll der Kunde gar noch nicht sehen. Oder wir haben die Entwicklung nicht abgeschlossen. Wie kriege ich jetzt den Bugfix auf Stand X hin? Und ja, eben, die Isolation, die Trennung ist die Antwort. Das heißt, sobald ich jetzt hier Release von Entwicklung trenne, kann ich munter weiterentwickeln. Und wenn der Kunde oder das Produkt ein Problem hat, das ich fixen muss, habe ich hier einen isolierten Branch mit dem Auslieferungsstand und kann hier den Bugfix anfertigen, ausliefern und schlussendlich wieder zurückmerchen, um ihn in die Entwicklung mit einzunehmen, dass das selbstverständlich in der nächsten Version ist. Also das ist die Grundlage und so sehr, sehr konzentriert die Branching Guidance in einer Minute erklärt. Und was ich jetzt gerne zeigen möchte, wäre Git. Git ist seit einiger Zeit dabei. Git hat ein enorm gutes, leichtgewichtiges Branching Model. Es kostet nichts zu branchen. Ich kann lokal branchen und gibt ganz neue Aspekte. Der große Nachteil von Git ist jeweils, okay, Git ist cool, ich kenne es noch nicht, Visual Studio hat eine Integration, aber ich kann irgendwie so die 5 einfachsten Actions machen und danach bin ich auf der Kommandozeile. Das heißt, wie gehe ich da vor, wie bekomme ich den Einstieg hin in Git? Und da gibt es jetzt ein Plugin, eben seit 2 oder 3 Wochen von Jakob Ehn, der hat Visual Studio erweitert und den Git-Flow-Prozess in Visual Studio integriert. Das heißt, ohne Kommandozeile fleißig Branches, Feature-Branches erstellen, zurückmerchen, flachdrücken etc. Das ist nun alles möglich mit dieser Extension. Die möchte ich gerne kurz vorstellen, damit man auch sieht, dass ein relativ komplexes Branching-Modell gar nicht so wild ist mit der nötigen Tool-Unterstützung. Jetzt, was ist GitFlow? GitFlow ist einerseits oder primär der Prozess, wie ich Branches erstelle. Es gibt entsprechend noch eine Extension dazu für Git, die mir entsprechend oder die mich unterstützt, das zu tun. Jetzt habe ich gemerkt, dass meine schönen Branch-Namen abgeschnitten sind. Ich hoffe, man sieht es noch. Wir haben eine andere Namenskonvention, also wir haben generell den Master Branch, das ist unser Release-Gefäß, also da ist die Software drin, die getestet wurde, ausgeliefert wurde. Dann haben wir den Developer Branch, das sind die 2 permanenten Branches, das heißt, mein Developer oder Develop Branch ist eigentlich mein Integrationsbranch. Also alles, was die Entwickler machen, füge ich hier zusammen auf diesem Develop und integriere das nachher. Das heißt also, ich gehe auf Develop und sobald ich jetzt ein Feature habe, möchte ich eine Feature-Isolation haben. Das heißt, ich arbeite in Git viel, viel leichtgewichtiger, erstelle lokale Branches, das heißt, Feature 1 entwickle ich lokal, erstelle den Feature-Branch, mehrere Feature parallel, merge zurück, wenn das Feature erstellt ist. Anschließend, wenn wir ready für die Auslieferung sind, gehen wir oder erstellen einen neuen Release-Branch. Da sind die Abschlussarbeiten noch zu tun, wie die schlimmsten Bugs noch kurz beseitigen, Auslieferungseinstellungen, wie Version richtig setzen und so weiter vorhanden. Und wenn alles grün ist, alles getestet ist, dann geht es zurück auf den Master und wird ausgeliefert. Also einfach so, kurz das Konzept, leicht anders als die Slide vorhin, aber im Grunde genommen nichts anderes, Auslieferung, Entwicklung wird getrennt. Jetzt, wie hilft mir dieses Plugin? Ich werde da ganz kurz eine Demo machen. Und zwar werde ich jetzt hier ein neues Repository erstellen. Und jetzt sehen wir, ich habe diese GitFlow Extension installiert, ist ein Klick Visual Studio Extension, dann steht sie da. Die leitet mich eigentlich durch das Ganze durch. Da sagt jetzt, okay, das ist ein leeres Git-Repository. Lass mich das Ganze mal initialisieren. Er fragt mich nach meinen Naming Conventions, sagt also, wie möchtest du deinen Main Branch haben, deinen Master Branch, deinen Developer Branch, wie möchtest du die Features geprefixed haben, soweit so gut. Das belassen wir beim Standard. Und er setzt mir jetzt das Repository auf und schon am Anfang hat er jetzt meine 2 Hauptbranches gemacht. Das heißt, ich bin automatisch im Develop, da ist meine Arbeit drin und den Masterbranch, den wir vorher hatten. Jetzt werden wir kurz ein Hello World erstellen, dass wir das sehen, was das bedeutet. Jetzt ganz kurz, dass ich das Verzeichnis finde. Demos RLM Days. Ich werde da kurz ein Hello World erstellen. Console Application. So, lassen wir uns beginnen. Das heißt, wir bekommen jetzt unser Work-Item, unser Task mit der Aufgabe, wir sollen da mal einen Output entsprechend erstellen. Was mache ich jetzt in GitFlow? Ich möchte meine Tätigkeiten isolieren. Ich sage also, ich möchte ein neues Feature starten. Das nenne ich First Output. Gut, was passiert im Hintergrund? Er brancht mir den Developer Branch, den Integration Branch und erstellt mir einen Feature Branch. Wir sehen das jetzt hier, Branches, und ich sehe jetzt hier meinen neuen Branch gemäß unseren Standardeinstellungen. Ich werde jetzt kurz hier ein Hello World erstellen, einchecken. So, und ich kann jetzt beliebig auch an anderen Tätigkeiten, an anderen Features arbeiten. Ich möchte jetzt nur kurz zeigen, für die, die Git nicht kennen, wie lange dauert es, um vom Feature Branch auf den Developer Branch zu wechseln? Visual Studio Team Foundation Version Control, Verzeichnis erstellen, Branch erstellen, Solution schließen, Solution öffnen im anderen Verzeichnis. Gut, ich mache das jetzt mal mit Git. Ich gehe zurück auf Development, achte auf den Text. Voilà, Branch gewechselt, bin wieder im Developer zurück. Also das Branching ist wirklich lightweight. Es passiert im selben Verzeichnis auf Filesystemebene und ich switche wirklich mit Fingerschnippen zwischen den einzelnen Branches. Jetzt wird es interessant, meine Isolation ist abgeschlossen. Ich nehme wieder das Add-on zur Verfügung und sage, okay, alles implementiert. Er sagt mir jetzt noch, was ich genau machen möchte. Ich sage, okay, Feature abschließen. Was macht er? Er mergt mir jetzt mein Feature Branch in den Develop Branch rein und löscht mir den Feature Branch. Den brauche ich nicht mehr. Ich habe meine Arbeiten abgeschlossen. Und das sehen wir auch hier. Ich habe wieder Master und Develop und jetzt gehen wir noch in den Release. Das heißt, ich werde jetzt ein Release starten, V1.0. Was macht er mir? Er kreiert mir einen neuen Release-Branch, isoliert mir wieder dort, dass ich dort Arbeiten durchführen kann. Machen wir hier noch so ein Copyright rein. Versionsupgrade etc. added. Copyright for shipping. Wir sehen jetzt auch wieder auf dem Branching-Modell, wir haben unseren Release-Branch. Es gibt nur einen Release-Branch. Das Plugin achtet, dass ich nicht mehr Releases parallel habe. Ich sehe auch auf dem Master-Branch die History, da haben wir das noch nicht drin. Und ich habe jetzt alle Tätigkeiten gemacht, die Tests sind abgeschlossen. Und entsprechend sage ich jetzt, ich möchte den Release finalisieren, also ausliefern. Klicken wir drauf. Können den noch taggen, hätte jetzt noch die Versionsnummer als Tag eingeben können. Und wiederum, den Branch brauche ich nicht mehr, alles abgeschlossen. Ich integriere entsprechend in Master. Und man glaubt es kaum, wir haben jetzt wieder unsere zwei Standard-Branches. Und wenn wir jetzt hier die History anschauen, haben wir unser Feature auf dem Master, auf unserem Auslieferungs-Branch entsprechend alles da. Also, kurze Demo, ich könnte stundenlang über Git, Git Branching und Git Integration erzählen. Was ich hier zeigen wollte, ist einfach, mit dem richtigen Add-on ist auch Git gar nicht mehr so kompliziert. Ich kann ein sehr, sehr komplexes Branching-Modell eigentlich auf Knopfdruck implementieren, leben und somit meinen Code sauber strukturiert in der Versionskontrolle halten mit allen Features, die Git zur Verfügung stellt. So.
Alles klar. Gut,
weiter geht's mit Versionskontrolle.
Vielen Dank. Also, die Datenbanken. Sie wissen alle, dass Microsoft gute Tools für die Verwaltung des Entwicklungslebenszykluses für SQL Server Datenbank anbietet. Eigentlich ganz genau in diesem Zeitpunkt, in diesem Raum, kann man darüber hören. Leider für Oracle solche Tools bietet weder Microsoft noch Oracle an. Und wir wollen nicht nur die Datenbankobjekte, nicht nur die Skripten, SQL-Skripten bearbeiten können oder sie versionieren können, das ist, was die Oracle-Tools anbieten, sondern Datenbankobjekte bearbeiten können und sie in isolierten Umgebungen editieren und dann versionieren können. Und wenn wir mit diesen Änderungen zufrieden sind, wir wollen unter Kontrolle von einem Versionverwaltungssystem benutzen Branches and Merging aus einer Entwicklungsumgebung in eine Integrationsumgebung, eine entsprechende Datenbank, die Änderungen übernehmen können. Deswegen werden wir jetzt vier Tools vergleichen, und zwar zwei von Oracle, SQL Developer und Visual Studio Tools for Oracle, und zwei von Drittanbietern. Und zwar Toad für Oracle kommt von Dell, ursprünglich von Quest Software, und Source Control für Oracle ist von Redgate. Und jetzt werden wir in dieser Tabelle einige wichtige Eigenschaften diesen Tools vergleichen. Wie Sie aus der ersten Zeile auslesen können, unterstützen Oracle-Tools nicht die Versionierung der Datenbankprojekte nicht und sind insofern für uns für diesen Zweck uninteressant. Toad ermöglicht die Verlinkung zwischen dem Chainset und das Work-Item. Und das ist äußerst wichtig. Das wollen wir auf jeden Fall. Source Control für Oracle funktioniert unabhängig davon, mit welchem Tool wir die Datenbank bearbeiten. Toad ist anders. Wenn wir die Dienstleistungen von dem Source Control von dem Toads Versionsverwaltungssystem ausnutzen wollen, müssen alle in Toad arbeiten. Wir müssen tatsächlich die Datenbank mit Toad bearbeiten und keine anderen Tools ausnutzen. Und die letzte Zeile bezieht sich auf die Unterstützung verschiedener Versionsverwaltungssysteme, und zwar Git oder Team Foundation Version Control. Und Toad unterstützt Git nicht. Trotz diesen Einschränkungen, da wir von Toad echte Versionierung der Datenbankobjekte bekommen können und Verbindung zwischen Chainset und Work-Items, wählen wir dieses Tool aus. Und wir werden jetzt in der folgenden Demo zeigen, wie man mit Toad in einer isolierten Umgebung, Entwicklungsdatenbank, wir werden sie Dev nennen, die Datenbank ändern kann und dann mit Merging auf diese ähnliche Art und Weise, wie Marc das in Git jetzt gemacht hat, allerdings in Team Foundation Version Control diesmal. Die Änderungen werden in Integrationsumgebung, wir werden die Datenbank Main nennen, übernommen und da aus der Version Control eingespielt in die Datenbank. Okay. Also, hier haben wir unser Team Foundation Version Control und ein Dev Branch und Main Branch und jeweils gibt es einen Oracle Ordner darunter und hier haben wir sämtliche Datenbankobjekte für eine Sample Datenbank aus Oracle hier protokolliert. Wir haben Prozeduren, Tabellen und so weiter. Und die zwei Umgebungen, die zwei Datenbanken sind jetzt synchron. Das heißt, hier gibt es zwei Prozeduren und genauso gibt es in dieser Integrationsdatenbank auch. Okay, jetzt haben Sie dann die Versionsverwaltung Datenbank gesehen. Jetzt wollen wir die Datenbank, die echte Oracle-Datenbank sehen und zwar in Toad. Hier haben wir, also wir sind zurzeit mit der Dev-Datenbank verbunden. Und wir können jetzt zur Bearbeitung eine der zwei Prozeduren öffnen und versuchen sie zu ändern und wir schaffen es nicht, lediglich sie ist abgeschützt, da wir sie nicht ausgecheckt haben. Wir können sie jetzt auschecken, Team Coding, so heißt das in Toad, Versionsverwaltung, und auschecken. Und wenn wir jetzt die Prozedur öffnen würden, können wir sie bearbeiten. Und angenommen, wir sind mit den Änderungen zufrieden, wir haben sie getestet, wir haben Unit-Tests für unsere Prozedur und so weiter und so fort, können wir diese Änderungen jetzt zuerst ausführen und dann einchecken. Und wir haben schon gesagt, dass Toad die Verknüpfung zwischen dem Chainset und Chainset und das Work Item und dem Work Item ermöglicht, und das ist ein wichtiger Schritt. Und zwingend müssen wir auch einen Kommentar hinzufügen, lediglich, dass wir so eine Option eingeschaltet haben. Also Check-in Policy Toad Art. Und wie Sie sehen können, diese Änderung wurde jetzt eingecheckt und die Verlinkung ist auch erledigt worden. Okay, das war die Bearbeitung eines bestehenden Objektes, und hier werden jetzt ein neues Objekt anlegen. Ich habe hier den Code für so eine Prozedur vorbereitet und ich werde ihn jetzt ausführen und Version Verwaltung Funktionalität aus Toad sagt, okay, neue Prozedur, ich will sie sofort versionieren. Und sie wurde tatsächlich in die Versionsverwaltung, in das Versionsverwaltungssystem hinzugefügt. Also, wir haben jetzt zwei Objekte in Toad bearbeitet und können zurück in unsere Version Control kommen, und wir können sehen, hier haben wir jetzt die neue Prozedur und diese bearbeitete tatsächlich hat dieses Kommentar. Jetzt wollen wir mittels Merging aus der Entwicklungsumgebung diese Änderungen in die Integrationsdatenbank. Also wir sind zufrieden mit dem Testen und so weiter und so fort, und die Zeit ist jetzt richtig, um die Änderungen zu mergen. Und wir können uns zuerst die Chainsets anschauen. Früher waren die Datenbanken gleich und jetzt unterscheiden sie sich lediglich in diesen zwei Chainsets, die wir gerade angelegt haben. Und okay, jetzt können wir einfach hier in die Liste der Prozeduren kommen und sehen, dass es hier zwei noch nicht eingecheckte Chainsets gibt. Und wir können sie einchecken. Und jetzt sind die Änderungen in der Versionskontrolle für die Integrationsdatenbank, aber noch nicht in der Datenbank. Wir können jetzt schauen, was es in dieser Integrationsdatenbank gibt. Und da gibt es ein Refresh. Da gibt es nur zwei Prozeduren. Insofern werden wir jetzt Team Coding Dashboard öffnen für die Prozeduren und Compile PLSQL Objects Befehl ausführen. Und dadurch werden der SQL Code für diese Prozeduren genommen und die neue Prozedur, diese Änderungen werden jetzt in die Datenbank gespeichert. Und hier haben wir jetzt die neue Prozedur. Das heißt, wir haben die Änderungen in eine isolierte Umgebung, in einer isolierten Datenbank gemacht. Mit Merging haben wir sie jetzt in Integrationsdatenbank. Auf die ähnliche Art und Weise könnten wir sie auch in die Produktionsdatenbank hinzufügen. Also das war ein Beispiel mit dem Toad. Wir haben schon gesagt, dass es auch ein Source Control für Oracle von Redgate gibt, mit welchem wir unabhängig von dem Tool, mit dem wir die Datenbank bearbeiten, auch versionieren können. Das Problem dabei ist, dass es keine Verbindung zwischen Änderungen und Work Items gibt. Insofern bevorzugen wir Toad. Aber Source Control für Oracle ist auch interessant, besonders da zukünftig sie auch, also Redgate auch Git unterstützen wird. Für Toad wissen wir es nicht, dass es sowas geplant ist. Und ich habe jetzt die Main-Datenbank zusätzlich mit einem weiteren Ordner verbunden, Redgate nämlich. Und ich habe hier noch nichts eingecheckt. in diesen zusätzlichen Ordner. Also in diesem Teil wissen wir noch nicht, dass es zwei Änderungen gibt, die wir gerade übernommen haben. Allerdings, Source Control für Oracle hat das automatisch festgestellt und sagt, ja, okay, es gibt zwei Änderungen, die Sie jetzt einchecken können. Und lediglich, ich muss einchecken. Das ist alles, was man tun muss. Und nach einem Refresh haben wir die Änderungen in dem Versionsverwaltungssystem. Und es kann auch umgekehrt gehen. Also angenommen, dass wir in die Versionsverwaltungslogik irgendwie mit einem Tool, mit Notepad oder beliebig was, neue Prozedur hinzugefügt haben, können wir get latest mittels Source Control für Oracle machen und dadurch die Objekte in die Datenbank hinzufügen. Okay, so viel über Oracle.
Wir gehen weiter. Ja, dann lass uns das Coding-Thema abschließen. Ich möchte es abrunden mit Build. Ich meine, wenn wir Code haben, müssen wir bilden. Wir brauchen einen zentralen Build. Und wir haben uns überlegt, ja gut, was ist da die Best Practice? Natürlich, auch hier wieder gibt es die Community. Die möchte ich gerne hier kurz vorstellen. Es gibt die Community Build Extension. Warum möchte ich das vorstellen? Ganz einfach, das Rad nicht neu erfinden. Der Build ist nicht ganz einfach. Man hat nicht in 5 Minuten eine Activity geschrieben. Und warum soll ich eine Activity schreiben, die es schon gibt? Das heißt, wenn ich darauf angewiesen bin, zusätzliche Build-Activities zu haben, dann gehe ich mal auf die Community-Seite. Man soll es nicht lesen können. Das ist einfach das Standard-Set an Activities, die es bereits schon gibt. Es gibt von SharePoint-Integration zu File-Copy, Code-Coverage, es gibt eine TFS-Integration, dass ich TFS-Aktionen ausführen kann. Also da werde ich fündig, wenn ich neue Activities brauche. Jetzt im Zeitalter der Build VNext, die ja auf dieser Konferenz auch schon angekündigt wurde, und auch schon ein wenig vorher, war ich starker Verfechter von PowerShell. Generell, meine persönliche Meinung ist, wenn ich mit PowerShell unterwegs bin, sei es für Build, sei es für Deployment, dann bin ich zukunftssicher auf dem Weg. Wenn man anschaut, wie sich die Entwicklung verändert, es scheint so, als wird alles Richtung PowerShell laufen. Das heißt, wir versuchen schon seit einiger Zeit bei unseren Kunden eigentlich PowerShell für einfache Build-Extensions zu promoten und auch so durchzuführen. Wiederum in der Community Build-Extension gibt es auch einiges, naja, 3, 4 PowerShell-Skripte, die einem einen guten Einstieg bieten, wie ich den Build mittels PowerShell erweitern kann. Der Vorteil für mich wirklich ist, es ist einfach, es ist lightweight. Ich habe es direkt im Code drin, mein PowerShell-Skript. Es wird mit dem Code mitversioniert, mitgebranched und kann so relativ einfach, ohne großen Aufwand, ohne Assemblies generieren, ohne Assemblies referenzieren während dem Build, den Build beliebig erweitern. Wie funktioniert das? Ein relativ einfaches System. Die neuen Build-Templates haben entsprechend, ich hoffe, man sieht es, Pre-Build-Action und Post-Build-Actions. Das heißt, ich habe einen Extension-Point, wo ich ein PowerShell-File angeben kann, das zu diesem Zeitpunkt, also vor dem Build, nach dem Build oder es geht noch weiter, vor dem Testen, nach dem Testen, angezogen und ausgeführt wird. Jetzt ist natürlich die Frage, ja gut, ein Skript ausführen ist schön und recht, aber wie komme ich an die TFS-spezifischen Daten ran? Ich muss ja Informationen haben, in welchem Bild das ich bin, wo die Files sind, etc. Für das gibt es eine relativ einfache Lösung. Die Bildvariablen, die ich während dem Bildprozess zur Verfügung habe, werden entsprechend in PowerShell als Environment-Variablen übergeben. Das heißt, in meinem PowerShell-Skript kann ich auf diese Environment-Variablen zugreifen und somit relativ einfach den Build erweitern, ohne groß eine Activity zu implementieren. Ich möchte das an einem Beispiel ganz kurz demonstrieren. Das Beispiel, das eigentlich überall der Fall ist, und zwar Assembly-Versionierung. Klassisches Beispiel braucht jedes Projekt. Ich möchte nach dem Bild das Assembly versioniert haben. Ich möchte die Bildnummer im Assembly drin haben, damit ich die auseinanderhalten kann. Jetzt gibt es, wie gesagt, Activities, die das durchführen. Da muss ich entsprechend das Activity zentral ablegen im Repository, auf dem Build-Controller sagen, in diesem Verzeichnis hat es dann die Extensions, bitte zieh die an und entsprechend wird das dann beim Build ausgeführt. Ich gehe jetzt mal auf die einfache Variante los. Mein Demo-Programm wiederum Hello World macht nichts anderes als Hello World auszugeben mit der Assembly-File-Version. Das sehen wir hier oben. So, ich schaff's noch. Gibt mir die Version aus vom jeweiligen Execution Assembly und das ist standardmäßig auf 1.0 gelegt. Wie ist das gemacht? Ich habe hier die Assembly-Info und da steht die Version drin und die wird entsprechend so kompiliert. Wie machen wir das jetzt nun mit PowerShell? Relativ einfache Sache. Ich erstelle mir hier einen Ordner in meinem SourceScope-Verzeichnis. Ich habe das jetzt das File Prebuild Steps genannt und habe entsprechend hier ein paar Zeilen PowerShell-Code geschrieben, um die Assemblies zu versionieren. Schlussendlich der effektive Aufruf ist eine PowerShell-Funktion, wo ich entsprechend alle bildspezifischen Punkte übergebe. Das heißt, wir sehen es hier, wir haben hier die Environment-Variablen, die gesetzt werden durch den TFS-Build. Ich habe die Build-Number, also die Number, die ich auf der Build-Definition angegeben habe. Dann habe ich entsprechend das Directory, wo die Sourcen liegen auf dem Build-Agent. Und hier habe ich noch einen Parameter, wie viele Digits entsprechend gesetzt werden sollen von meinem System. Gut, der Rest ist eigentlich schon PowerShell und nicht mehr TFS. Das heißt, die TFS-Integration geschieht über diese Environment-Variablen und der Rest ist relativ einfach, ein bisschen Regex. Das heißt, was mache ich? Ich gehe das Source-Verzeichnis durch, hole mir alle Assembly-Info-Files raus und definiere dann noch, basierend auf der Build-Number, wie die Digits in diesem Fall gesetzt werden sollen. Das heißt, ich übernehme die Build-Number. Wenn dort ein Pattern 1, 2, 3, 4 drin ist, also einfach 4 Digits, dann ist das meine Assembly-Version oder meine neue Assembly-Version. Und schlussendlich gehe ich einmal durchs Verzeichnis durch mit PowerShell und ersetze in allen Files, das heißt also hier in diesen Assembly-Info-Files, diese zwei Einträge, wo ich entsprechend die Nummer nachtrage. Gut, jetzt der springende Punkt ist ja, wie kommt jetzt diese Nummer zustande? Weil ich muss ja die irgendwie als Input liefern. Nichts einfacher als das. Wie gesagt, ich habe eine Environment-Variable, die entsprechend die Build-Nummer drin hat. Und wenn ich jetzt hier mal die Build-Definition anschaue, habe ich hier das Build-Number-Format und hier kann ich Makros definieren. Und da bin ich relativ flexibel, was ich da mache. Ich kann hier beliebige Makros noch einfügen. Ich kann sagen, ich gebe mir mal das komplette Datum als Nummer und so weiter. Wenn ich dann in der Demo spreche und klicke, dann kommt es nicht gut. Jetzt sehen wir hier in der Preview, dann habe ich ein anderes Nummernformat und kann mir so eigentlich dynamisch für jeden Bild eine generierte Nummer erzeugen, die dann von meinem PowerShell-Skript angezogen wird und entsprechend mein Assembly versioniert. Was brauchen wir noch in unserer Bilddefinition? Ja, ganz einfach, ich muss hier in meinem SourceCode-Verzeichnis das PowerShell auswählen und somit haben wir das Ganze erledigt. Ich werde jetzt keinen neuen Build anstoßen, aber ganz kurz den vorbereiteten schnell laufen lassen. Hier sehen wir, aus dem Build kommt dann nicht mehr die Version 1.0.0.0, sondern die dynamisch generierte Version. Liebe Netzwerkverbindung. Mein Exe, ich führe es aus und wir sehen hier, dass ich jetzt die Assembly Version Number ist auch auf dem File gesetzt, also ich kann auch die Details vom File anschauen und habe somit was waren es, 40 Zeilen PowerShell-Skript, mir eigentlich ein ganzes Build-Activity erspart. Und das kann ich natürlich auch auf andere Fälle anwenden, wie zum Beispiel Continuous Deployment etc. relativ einfach mit PowerShell aus dem Build heraus anstoßen. So. Ganz kurz, dass wir nicht aus der Zeit laufen. Was gibt es auch noch? Es gibt den Community Build Manager. Ich habe da zwei, drei Screenshots zusammengestellt. Vielmals ist es ja so, wenn ich ein komplexes Branching habe, habe ich die Build-Definition für jeden Branch. Kommt ein neuer Branch hinzu, dann erstelle ich wieder die Build-Definition. Ich klone, öffne sie, ändere überall den Branch ab etc. Es geht einfacher. Es gibt einen Build Community Manager. Da kann ich relativ einfach auswählen, nimm mal all diese Build-Definitionen und leg die bitte auf den neuen Branch und dann werden alle in einem Schwupps überarbeitet, verändert. Also wenn ich viel mit Builds zu tun habe und das Tool noch nicht kenne, Community Build Manager hilft mir sehr viel, so Routinearbeiten wie Branch umstellen mit zwei, drei Klicks zu erledigen. So, Ogi, ich möchte dir nicht mehr Zeit
so viel
stehlen.
Dankeschön. Und unser letztes Thema ist die Zeiterfassung. In moderner, agilen Softwareentwicklung ist es immer weniger wichtig, wie viel wir für eine gewisse einzelne Aufgabe gebraucht haben, wie viel Zeit wir gebraucht haben. Lediglich, wir interessieren sich nicht um die einzelnen Aufgaben. Wir interessieren uns um die Sachen wie Cycle Time oder Mean Time to Repair. Lediglich, wir wollen wissen, wie schnell sind wir in der Lage sind, eine neue Anforderung zu entwickeln, testen, liefern und Kunden übergeben. Das ist wichtig. Ob wir für die Entwicklung 2 Stunden mehr oder weniger brauchen oder ob wir fürs Testen gewisse Zeit brauchen, ist eigentlich nicht so wichtig. Allerdings, Zeiterfassung macht es für gewisse Zwecke immer noch Sinn. Und deswegen werden wir folgende 4 Tools jetzt vergleichen und vielleicht einen Favoriten auswählen oder vielleicht nicht, einfach Informationen anbieten. Wir werden Imagine Timesheet, SSW Time Pro, DFS ASAP und DFS Time Tracker vergleichen. Nochmals in so einer Tabelle. Und Sie können aus der ersten Zeile entnehmen, dass die ersten 2, Imagine Timesheet und Time Pro, sowohl mit lokalen Team Foundation Server als auch mit Visual Studio Online arbeiten können. Und DFS Time Tracker hat eine ganz schöne Integration mit Web Access. Time Pro hat eine hervorragende Funktionalität, und zwar aufgrund der Informationen aus Chainsets ist Time Pro in der Lage, den Zeiterfassungsbogen automatisch selber auszufüllen. Und lediglich auf die Art und Weise können wir Zeiterfassung für eine ganze Woche innerhalb Minuten erledigen. Und in der letzten Zeile können Sie entnehmen, dass lediglich die ersten 2 Tools für kleine Mannschaften frei sind und dass die für andere 2 einfach eine Probeversion besteht. Okay, also in unserem letzten Demo des Tages werden wir zeigen, wie Zeiterfassung mit Time Tracker aussieht. Also, ich habe schon gesagt, dass Time Tracker eine ganz schöne Integration mit Web Access hat. Und ja, so habe ich Web Access geöffnet und plötzlich Time Tracker ist da. Und wenn wir Time Tracker öffnen, kriegen wir so eine Kalenderansicht, wo man ganz schön einfach sehen kann, wie viel Zeit man an jedem Tag gearbeitet hat. Und man kann sehen, dass ich fleißig am Sonntag gearbeitet habe und an gewissen Aufgaben und am Montag und Dienstag und Mittwoch. Und ja, heute habe ich faulenz bis jetzt und wir können vielleicht was dann eintragen. 1 Stunde sollte ausreichen. Hier wählt man die Aufgabe, keine Ahnung, Design Implementation, hört sich gut an. Und so kann man einfach die Angaben zurzeit hinterlegen. Allerdings, soweit ist das klar, aber einigermaßen langweilig. Wir können auch Work Items öffnen und von hier Start Tracking Befehl ausführen. Und es wird so eine kleine Anwendung gestartet, die jetzt messen wird, wie viel Zeit wir tatsächlich gebraucht haben, während wir einfach an der Aufgabe gearbeitet haben. Und wenn ich hier auf Stopp klicke, irgendwann später, werden diese Informationen dann in dem System gespeichert. Okay, zurück zu diesen Ansichten von Time Tracker. Wir haben weitere Ansichten, lediglich, und hier wird es summiert, also auf der Ebene einer Woche, des ganzen Monats. Time Explorer lediglich listet alle Einträge, die wir schon gemacht haben. Iterations ist einigermaßen interessanter. Hier haben wir sämtliche Iterationen, die Sprints, die wir ausgewählt haben, und Sprint Backlogs und auf verschiedenen Ebenen und mit Soll- und Ist-Werten für die Zeiten. Und hier können wir zum Beispiel die untergeordnete Ebene ausblenden und lediglich sehen, wie viel wir auf gewissen Features, also übergeordneten Work-Items, gearbeitet haben. Wir können auch Budgets definieren. Lediglich für einen Sprint oder für einen Release einfach eine gewisse Anzahl der Zeiten im Voraus einplanen und dann einfach sich merken, wie viel wir schon ausgenutzt haben und wie viel noch zur Verfügung steht. Also, das ist nicht viel, da gibt es nicht viel aus Technologie, aber die Integration ist schön, das Tool lässt sich effizient ausnutzen. Wenn Sie tatsächlich die Zeiten für die einzelnen Aufgaben brauchen, und normalerweise brauchen Sie das nicht für die effiziente Entwicklung, das brauchen Sie nicht, aber zum Beispiel um eine Rechnung zu schreiben, wenn Sie pro Stunde bezahlt sind, vielleicht. Auf jeden Fall, wenn Sie so ein Tool brauchen, können Sie die Analyse aus den Folien nochmals durchgehen oder aufgrund des Beispiels Entscheidungen treffen und dann die Tools ausnutzen. Ja, das wäre alles, was wir vorbereitet haben, lediglich.
Wir sind auch am Ende der Zeit.
Ja, jetzt, die Zeit, also wir haben 1 oder 2 Minuten noch. Wenn Sie Fragen haben, können wir Sie gerne jetzt die Fragen stellen.
Keine Fragen mehr. Also wir sind sonst noch da, gell? Wenn jemand nachher noch eine Frage hat oder das bilateral besprechen möchte mit uns. Ja. Ansonsten vielen Dank fürs Vorbeikommen, fürs Zuhören und weiterhin eine tolle Konferenz.
Viel Spaß mit diesen Anforderungen.